rm-rf/. Und dann, ich denke, einige von euch werden diesen Befehl kennen. Spätestens der Kollege in dem T-Shirt, in dem passenden T-Shirt, wird wissen, was dieser Befehl anrichtet. Und ja, das ist ein sehr gefährlicher Befehl. Und das sind auch die berühmten letzten Worte von Linux-Administratoren. Wenn sie das machen, haben sie vielleicht noch 20 bis 30 Sekunden. Und dann ist das System dieser Administratoren weg, Wartebildschirm. Und dann brauchen diese Administratoren den Rescue-File. Können ihr System neu aufsetzen oder vielleicht auch noch einiges davon retten. Und damit begrüße ich euch zum Vortrag Rescue-File, der mobile PXA-Server für unterwegs. Mein Name ist Nils Hamann, ich bin von der Azernet GmbH und kann ich euch gleich vorweg sagen, mit Fragen würde ich euch bitten, bis ans Ende zu warten, damit ich mit dem Vortrag erstmal durchkomme und gucken dann, wie wir es zeitlich dann bekommen. Alles klar. Dann jetzt gibt es noch ein paar Informationen zur Azernet GmbH an sich. Gegründet wurde die 1997. Wir haben Büros in Göttingen und Berlin, spezialisieren uns dabei auf die Informationssicherheit und den Datenschutz sowie auf Open Source Software, haben auch ein eigenes Open Source Tool, das ist das Very Nice, und beschäftigen uns unter anderem mit Samba, also der Windows- und Linux-Interoperabilität und ja, auch Cloud Computing Clustering, sowie Zertifizierungsaudits, Firewalls, VPN und ja, Netzwerken für größere Unternehmen. Dabei ist Azernet ein Unternehmen der Old Economy, ohne Risikokapital und ohne Bankkredite. Mit mittlerweile über 1500 Bestandskunden in den USA, Deutschland und der EU. Dann kommen wir jetzt zur Gliederung. Ich werde hier gleich auf jeden Fall sofort erstmal diese Live-Demo starten, dass wir das so ein bisschen sehen. Ich würde das nämlich hier gerne live vorführen. Den Rescue-File habe ich hier vorne nämlich einmal mitgebracht. Das ist der Rescue-File auf Basis eines Banana-Pi. Und dann werden wir das Ganze jetzt erstmal. Gehen hier halt auf diesen IPC rüber, das ist halt ein kleines Netbook. Das wird jetzt eben hier einmal mit einer PX-Installation gestartet. Der PXA-Pi ist eben jetzt über Patchkabel hier angeschlossen an das Gerät und ja, wir sehen schon, wir haben hier dann Menü. Das ist jetzt einfach in das Phoenix-Menü. Phoenix ist ein Rettungssystem, ist das einintegriert worden. Hier habe ich also die Möglichkeit, mein Rettungssystem, ein Live-System zu starten, 64-32-Bit. Ich habe die Möglichkeit, Debian zu installieren, hier in den Versionen Stretch und Vessi, jeweils 64 und 32-Bit. Und habe auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will eine RAID-Konfiguration damit machen, mach daraus bitte ein RAID. Und ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, mach das Single-Disk, mach das also auf eine einzige Disk und habe auch die Möglichkeit zu sagen, starte dieses Debian-Rescue-System. Das ist halt bei jedem Debian-Image ist das eben dabei, dieses Rescue-System. Das ist dann halt ein bestimmter Kernel-Parameter, den ich mit anhängen muss, dass der in dieses Rescue-System dann reinkommt. Ansonsten, der Rest, der hier noch mit drauf ist, das ist eben bei dem Phoenix mit drin. Test. Und ja, da muss man ja sagen, da war ich ein bisschen faul, da habe ich das hier einfach in dieses Phoenix-Menü alles andere mit eingebaut. Man kann da also sein Menü komplett selber entwerfen, man kann da auch im Hintergrund eine eigene Grafik mit einfügen, je nachdem, wie man eben will. Aber wir starten jetzt hier einfach erstmal Debian Stretch, das meiste ist in 64-Bit hier auf diesem Rechner, damit das dann hier in den nächsten 20 bis 25 Minuten gelaufen ist. Wir sehen schon unten, dass er halt jetzt die NetRD bereits reingeladen hat. Da sollten wir auch gleich in diesen Setup-Assistenten kommen, wie man von der Debian-Installation kennt. Ihr seht schon, hier ist halt automatische Netzwerkerkennung an, das heißt, er scannt jetzt automatisch durch, okay, wo habe ich jetzt den Link anliegen, auf welchem Port. Bei dem Gerät jetzt nicht so, es hat halt nur einen Port. Hat jetzt auch schon seinen DHCP-Server, der auf dem Pi mit drauf ist, gefunden. Ich würde mich wahrscheinlich gleich noch einmal nach der Sprache abfragen und danach ist das eine Fire-and-Forget-Sache. Das heißt, Sie wählen hier dann nur die Sprache aus und dann können Sie das Setup 20 Minuten, also jetzt nicht 25 Minuten, wird es wahrscheinlich dauern, können Sie einfach durchlaufen lassen. Das dann komplett automatisiert. Wie das bewerkstelligt wird, da würde ich dann später nochmal drauf eingehen. sehen schon, das läuft jetzt einfach so weiter. Werden jetzt auch keine weiteren Fragen mehr kommen. Wenn jetzt die Komponenten laden, dann wird er die Festplatte wahrscheinlich noch versuchen zu formatieren. Da müssen wir nochmal gucken, ob das klappt. Und wenn er die Festplatten also erkannt hat und wenn er dann formatiert hat, dann kann er den Punkt zeigen, die Tests, also geht meistens nichts mehr schief. Dann würde ich jetzt einsteigen mit Vorteil des Rescue Pi, würde dann weitergehen zu einem Fallbeispiel, einmal so ein Szenario nennen, wo man ihn halt gut einsetzen könnte, was für benötigte Hardware gebraucht wird, und dann komme ich zum wahrscheinlich auch interessantesten Teil der Einrichtung, das ist auch der größte Teil, da wird dann halt gezeigt, okay, muss ich den DHCP-Server, wie muss ich den TFTP-Server konfigurieren, wie kann ich das Phoenix bereitstellen, wie kann ich das Debian bereitstellen, wie richtig teilweise meinen eigenen Spiegelserver auf dieser begrenzten Hardware ein. Wie kann ich diese Vorkonfigurationsdateien, damit das alles automatisch durchläuft, wie kann ich die mit dem Apache 2 anbieten? Und wie kann ich, wie gesagt, nochmal dieses Menü, was wir eben gesehen haben, wie kann ich das einrichten? Dann kommen wir nochmal zu ein paar ergänzenden Skripten, weil das soll ja alles einfach Plug and Play sein. Das heißt, ich stecke den in die Steckdose und der fährt alle seine Services schon so hoch, ohne dass ich weiter was machen muss. Und dann werde ich noch abschließend zum Fazit kommen. Vorteile des Rescue Pi sind eben zum einen, dass wir darüber Rettungssysteme booten können. Das heißt, wir haben diese Live-Systeme da drauf. Wie gesagt, Phoenix wäre ein Live-System, das ich booten könnte. Knoppix ist bestimmt auch eine Alternative, die man nehmen kann. In diesem Fall ist auf diesem Gerät jetzt nur ein Phoenix drauf installiert, was man dann booten kann. Weiter Vorteil ist, dass man dafür nur einen Ethernet-Port benötigt und kein DVD-Laufwerk, was bei diesem Gerät jetzt, da es ein Netbook ist, auch ein bisschen schwierig geworden wäre. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, mit USB kann ich jetzt mit USB 2.0 halt einen Stick reinschieben, habe dann aber immer noch eine langsamere Geschwindigkeit als mit Gigabit LAN. Wenn ich jetzt USB 3.0 habe, ja gut, dann habe ich da wahrscheinlich eine schnellere Geschwindigkeit, das wird dann so sein. Aber dann habe ich, glaube ich, nicht die Möglichkeit, über diese Preseeds-Dateien zu gehen. Aber ja, wie gesagt, da komme ich später nochmal drauf. Dann habe ich die Möglichkeit, komplette Betriebssysteme zu installieren, unter anderem halt eben Debian oder Ubuntu. Mit Ubuntu wird es genauso gehen wie mit Debian. Ubuntu ist jetzt hier aber auch nicht drauf. Und wie gesagt, Gigabit ist auf jeden Fall eine höhere Geschwindigkeit als über eine DVD, ein bisschen höher auf jeden Fall. Und was wir halt mit diesem Pi erreichen wollen, ist, dass wir in einer Umgebung sind, wo wir ohne Internet sind. Meinetwegen, man ist wirklich irgendwo im internen LAN und müsste dann erst irgendwie sich durch irgendeine Firewall hangeln, bis man dann ins Internet kommt, um das Gerät neu aufzusetzen. Da ist es jetzt so gedacht, dass man den einfach mitnimmt, den anschließt an das Gerät und dann ohne Internet eine komplette Installation vornehmen kann. Und vor allen Dingen wollen wir standardisierte und automatisierte Installationen haben. Wir haben das also bei Sernet so gemacht, wir haben immer bestimmte Pakete auf dem System drauf, die wir da immer drauf haben wollen. Und die sollen halt auch auf eine bestimmte Art und Weise eingestellt werden. Wie gesagt, das hat auch den weiteren Vorteil, dass dieser Setup-Assistent, wir kennen das wahrscheinlich von der Debian oder von der Ubuntu-Installation, sie werden immer nach Zeitzone gefragt, sie werden nach Tastatur-Layout gefragt und macht dieser Setup-Assistent jetzt in dieser Version des Rescue Pi gar nicht mehr. Das ist jetzt eingestellt auf ein deutsches Tastatur-Layout, das ist auf Zeitzone Berlin eingestellt, das ist alles schon vorkonfiguriert und dann läuft das einfach durch, ohne irgendwelche blöden Fragen und nervigen Fragen andauernd zu stellen. Das wären die Vorteile. Wir kommen jetzt zu dem Szenario. Stellen Sie sich vor, Sie haben beim Kunden halt einen Server und aus welchen Gründen auch immer braucht dieser Server ab. Ist hier vielleicht ein bisschen überdramatisiert mit Abrauchen und Brennen, muss ja nicht unbedingt. Es kann ja auch schon sein, dass irgendwie von einem RAID-System eine Festplatte ausfällt. Man möchte diese Festplatte wechseln und möchte danach das Software-Rate wieder zusammenfliegen. Das ist also von Vorteil, wenn ich einfach ein System dabei habe, ein Live-System, was ich booten kann, was dann die Möglichkeit hat, dieses RAID-System dann eben wieder zusammenzusetzen. Kann aber auch sein, dass der Kunde irgendeinen Fehler im Betriebssystem hatte, dass der es sich irgendwie selber zerschossen hat, dass er dann davor sitzt und das System einfach nicht mehr bootet. Gut, müsste ich dann halt die Daten runtersichern, kann ich gucken, ob ich da mit dem Live-System noch irgendwas reparieren kann. In dem Fall, dass ich es nicht kann, habe ich ja die Möglichkeit, über den RescueFire auch gleich wieder eine neue Installation vorzunehmen, nachdem ich die Daten gesichert habe. Genau. Benötigte Hardware. Benötigte Hardware ist, wie gesagt, ein Einplatinencomputer. Ob das jetzt unbedingt ein Banana Pi sein muss, das ist egal. Das kann auch ein Orange Pi sein, das kann wahrscheinlich auch so ein Android-Gerät sein. Vorzüglich natürlich mit Gigabit-LAN, das hat der Raspberry Pi selbst in der dritten Generation leider noch nicht. Deshalb ist hier die Wahl auf den Banana Pi gefallen, weil ich eben gerade für solche Netzwerkoperationen Gigabit haben will. Hat eine höhere Geschwindigkeit und hat auch den Vorteil, dass ich mit einem Gigabit-Interface kein Crossover-Kabel mehr brauche, weil der Stecker dann halt automatisch gedreht wird. Wenn ich jetzt 100 Mbit an 100 Mbit anschließe, bräuchte ich halt tatsächlich noch ein Crossover-Kabel, wenn der MP-Drähte wirklich verdreht hat. Gigabit-Interfaces regeln das immer automatisch. Und eine SD-Karte brauche ich natürlich auch, um dieses ganze System da drauf zu ziehen. Auf der SD-Karte ist eben ein Bananien installiert. Das ist halt ein abgewandeltes Debian, was auf diesen Banana Pro eben angepasst wurde und darauf läuft. Und sollte auch mindestens 32 GB groß sein. Ist jetzt hier auch eine 32 GB Version drin, weil sie haben diese DVD-Images und DVD-Images sind ziemlich groß. Also wenn Sie diese DVD-Images darauf ablegen wollen, jeweils 32, 64 Bit, ein DVD-Image ist ca. 3,7 GB groß, können Sie sich ausrechnen, wie lange das gut geht. Also wenn Sie jetzt da ein paar mehr Distributionen drauf anbieten wollen, sind Sie mit 32 GB plus das Betriebssystem, was ja der, das Bananien noch braucht, schon knapp belegt. Aber Sie kriegen ja mittlerweile auch 128 GB SD-Karten für einen guten Preis. Ich kann auch bis 512 GB hochgehen, das habe ich sogar nachgeguckt. 512 GB ist wohl das Größte, was gerade derzeit angeboten wird, aber die sind dann natürlich auch ziemlich teuer, so 200, 300 Euro. Man hat natürlich dann auch noch die Alternative, eine ESATA-Festplatte mit anzuschließen. Komme ich aber auch gleich nochmal drauf zu. Wie gesagt, Gehäuse nochmal. Einfach für 9 Euro so ein schönes Glasgehäuse, Acryl. Sieht gut aus und schützt den Pi. Und wie gesagt, optional wäre halt eine eSATA-Festplatte. Man kann an diesen Banana Pi also tatsächlich über SATA eine Festplatte mit anschließen. Müsste dann bedenken, dann müsste man auch ein spezielles Gehäuse dafür kaufen. Dann hat er wirklich noch unten in diesem Gehäuse einen Festplattenschacht mit drin, das gibt's. Und dann müssen wir aber bedenken, dann brauchen wir auch ein zweites Netzteil für diese externe Festplatte, um die betreiben zu können. Und eSATA-Festplatte, 1 Terabyte, kriegen wir für 80 Euro. Sind also bei den Gesamtkosten für dieses Gerät bei 80 Euro, beziehungsweise wenn Sie wirklich diesen Speicherplatz brauchen von einer Festplatte, dann sind sie bei 160 Euro. Aber ich weiß nicht, wozu man jetzt unbedingt 1 Terabyte brauchen sollte, wenn Sie jetzt nicht unzählige Distributionen von Linux anbieten wollen in allen möglichen Architekturen, wird so eine SD-Karte in den meisten Fällen reichen. Die Einrichtung, was läuft überhaupt auf dem Banana Pi? Was braucht er, um jetzt diese TX-Installation so an Da läuft zum ersten einmal der DHCP-Server drauf. Da habe ich mich jetzt hier für den IC-DHCP-Server entschieden. Liegt ganz einfach daran, dass wir bei uns bei Sernet im LAN auch einen PXE-Server stehen haben. Und von PXE-Server, wie der halt aufgebaut ist, wie der seine Installation verteilt, habe ich mir das eben für den Banana Pi jetzt ein bisschen abgeguckt. Das heißt, das ist eigentlich nur eine Portierung. Das heißt, die Installationen, die wir im LAN vornehmen, die werden auch genauso von diesem Rescue Pi gemacht. Das heißt, wir haben wirklich diese Standardinstallation, die wir unsere Kundensysteme bei uns bei Sernet einrichten, können wir die auch genauso mit dem Rescue Pi einrichten. Dann brauche ich den TFTP-Server. Da haben wir den TFTP-DHPA. Der sorgt ganz einfach dafür, dass ich während des Installationsprozesses meine Dateien übertragen kann zwischen den Geräten, dass sich das Image genommen wird, dass das die Pakete überträgt. Und letztendlich den HTTP-Server, den Apache 2, der dann eben meine Pre-Seed, meine Vorkonfigurationsdateien bereitstellt. Für den Rescue File selber ist einmal in der Systemwartung drin Unattended Upgrades, damit ich da immer auf dem aktuellsten Stand bin mit dem Gerät. Und Arbitrary List Changes, damit ich halt per E-Mail informiert werde, okay, wenn mal irgendwas durchgelaufen ist, wenn wie gut erforderlich ist, weiß, okay, er hat sich aktualisiert. Das wären jetzt die Konfigurationsdateien für den DHCP und TFTP-Server. Wir haben ja einmal eingetragen Allow Booting in der DHCP-Dconf und Allow BootP. Das ist halt wichtig, dass ich diese beiden Direktiven nenne, damit der DHCP-Server überhaupt diese PXE-Anfragen weiterleitet, damit der weiß, okay, ich darf diese PXE-Anfragen entgegennehmen und darf diesen PXE-Server weiterleiten. Und ja, dann haben wir ein relativ kleines Subnetz einfach generiert, hier von 192.168.1.10 bis 1.20. Mehr IP-Adressen brauche ich in der Regel auch nicht. So viele Geräte hängen da nicht gleichzeitig dran. In der Regel wahrscheinlich meistens auch nur ein Gerät. Und die Fault-Lease-Time, ja, 24 Stunden. Ich denke, so eine Installation läuft immer in 24 Stunden durch, hoffentlich schneller. Und dann wurde noch angegeben, dass der Router, die 192.168.1.1 ist, also der Rescue Pi selbst, genauso der Next Server, wo eben der PXE-Server drauf läuft, auch der Rescue Pi selbst. Und dann geben wir eben noch mit, okay, welche bootbare Datei muss denn jetzt überhaupt gestartet werden? Das ist in diesem Fall pxe-linux.0. Das muss auch im TFTP-Server-Root-Verzeichnis mitliegen. Und dann kann ich diese Datei einfach mit angeben und dann weiß der DHCP-Server, okay, ich muss jetzt auf diese Datei weiterverweisen. Genau. Broadcast einfach 255 gesetzt. Domain für diesen Zeitraum, wie das Netzwerk existiert, einfach RescuePy vom Local genannt. Also wichtig, ob es ein Domain-Name-Server ist, okay, das müsste jetzt 1.1 sein, Fehler. Und Interface ETH 0 ist jetzt bei dem Banana-Pi aber auch nicht so wichtig, weil der hat auch, wie gesagt, nur ein Interface, also gibt es nur ETH 0. Und auf das kann er auch ruhig lauschen. Soll er auch. Dann wurde der TFTP-Server konfiguriert mit der Option, dass er als Daemon läuft und dass er eben den TFTP kriegt. Und dann haben wir halt noch angegeben, okay, wo befindet sich jetzt dieses Root-Verzeichnis? Wo ist das? Ist halt wichtig, dass in diesem Root-Verzeichnis dann auch die Debian oder Ubuntu-Images liegen. Das kann ich, wie gesagt, mir manuell reinrichten, das kann ich hinlegen, wo ich will. In diesem Fall ist es halt unter TFTP-Boot PXE-Server. Ja, Adresse ist jetzt keine spezielle zugewiesen und dann muss der initialisiert werden mit den Optionen und dann läuft dieser TFTP-Server auch so, wie wir ihn haben wollen. Und dann wird es weitergehen, dann will ich ja, wie gesagt, meine Live-Systeme anbieten und dann müsste ich erstmal für mein Phoenix zum Beispiel, für mein Rettungssystem, müsste ich die neueste Phoenix ISO downloaden, weil das ist ein bisschen komplizierter, da jetzt ein netbootbares Image rauszukriegen. Und müsste diese ISO dann in eine VM einlegen und müsste die VM mit dieser ISO booten. Dann habe ich die Option, einen Phoenix Netboot Server zu starten und dieser Phoenix Netboot Server legt mir dann eine netbootbare InitRD und einen Kernel ab, ich wirklich dann im Netzwerk starten kann, weil Phoenix ist halt ein Live-System, was darauf ausgelegt ist, über USB gestartet zu werden. Deshalb bieten jetzt direkt bei sich auf der Homepage keinen Download von diesen Netboot-Images an. Muss man halt selber erstmal erzeugen. Aber ist auch kein Hexenwerk. Einfach, wie gesagt, die ISO genommen, in der VM gestartet und diesen erzeugte InitRD und den Kernel, den ich dann habe, einfach auf den RescuePy übertragen in ein Verzeichnis, was eben im TFTP-Root liegt. Und dann kann ich das auch in mein Menü mit einbinden. Dann möchte ich natürlich auch noch meine Linux-Systeme anbieten, zum Beispiel hier das Debian. Das wird jetzt auch ein bisschen komplizierter. Dazu muss ich erstmal das Netboot-Image einfach downloaden, muss dann aber leider die RD davon entpacken und ein bisschen modifizieren, weil diese Netboot-Images, die Debian anbietet, die sind darauf ausgelegt, dass sie Internetanbindung haben. Wir gehen also davon aus, dass sie im Zweifelsfalle Pakete übers Internet während des Installationsprozesses holen können und mit installieren können. Und da gibt es zum Beispiel auch das Problem mit DVD-Treibern. Festplatten ist ganz wichtig, dass ich eben alle möglichen Festplattentreiber schon in meinem Kernel drin habe, damit die Festplatte erkannt wird. Und dazu muss ich, wie gesagt, die InitRD einfach erstmal entpacken und aber halt meine Netboot in HD und würde dann HD aus einem DVD-Image nehmen und würde dann Kerneltreiber, die in dem DVD-Image mit drin sind, würde ich einfach kopieren in das Verzeichnis der entpackten InnetRD. Am besten so kopieren, dass ich vorhandene Treiber nicht wieder überschreibe, sondern nur wirklich die Treiber, die in der DVD mit drin sind, die das Netboot-Image nicht mit sich bringt, dass ich die dann in der InnetRD mit drin habe. Und dann kann ich das Ganze wieder zusammenpacken. Und was ich dann halt habe, ist eine InnetRD, am besten dann auch noch gesippt, mit DVD-Treibern. Das kann ich dann wieder in ein entsprechendes Verzeichnis packen in meinem TFTP-Boot-Folder und dann kann ich eben dieses Debian noch anbieten. Auf der Konsole sieht das in etwa so aus, dass ich eben diese InnetRD erstmal entpacke, dann nenne ich sie halt Netboot InnetRD hier in der Directory und sage da, okay, da kommen jetzt einfach meine entpackte InnetRD, Netboot InnetRD rein, dann habe ich meine CD InnetRD bzw. DVD InnetRD und dann kopiere ich das einfach rüber, ohne dass vorne Elemente ersetzt werden und muss das Ganze dann eben zu einer neuen InnetRD zusammenpacken. Das ist leider wirklich ein bisschen komplizierter, der Prozess, das kann man aber leider so nicht anders machen. Lässt sich aber wahrscheinlich auch mit Skripten. Dann muss ich noch einen Spiegelserver einrichten, von dem eben spezielle Pakete geholt werden können. Einige Pakete, die ich mit installieren will in unserer Standardinstallation, sind auf diesem DVD-Image mit enthalten. Und ich muss dieses DVD-Image halt für diese PXE-Installation muss jetzt erreichbar machen. So ein Spiegelserver mit allen Architekturen von Debian ist ca. 3 Terabyte groß. Damit im Internet aktualisieren sie das täglich und das letzte Mal, wie ich geguckt habe, waren es glaube ich 2,7 Terabyte, die so ein Spiegelserver groß ist. Nun haben sie aber begrenzt Speicherplatz, wie gesagt, in diesem Fall wirklich nur 32 GB auf dem Bananenpfeil. Sie können also keinen kompletten Spiegelserver mitschleppen, gar nicht. Und wie gesagt, um auf dieses kleine Gerät dann die wichtigsten Pakete draufzukriegen, müssen wir erstmal feststellen, okay, welche Paketabhängigkeiten haben die Pakete, die ich mit installieren will. Wir haben jetzt zum Beispiel bestimmte Sernet-Pakete, die eben auf bestimmte Abhängigkeiten, die bei einer Standardinstallation nicht dabei sind, verweisen. Und dann muss ich halt diese Pakete noch im DVD-Image muss ich dann nachfügen. Das heißt, ich würde diese Paketabhängigkeiten würde ich feststellen. Dann würde ich mir Debian-Paketfile würde ich mir dann runterladen und würde es halt in den Pool, also es gibt in diesem DVD-Image gibt es den Ordner Pool. In diesem Pool sind dann halt alle möglichen Pakete, die auf der DVD enthalten sind, hinterlegt, alphabetisch. Und da müsste ich dann an der entsprechenden Stelle einen Ordner erstellen mit dem Paketnamen und dann müsste ich meine Debian-Paket-Dateien damit reinlegen. Dann muss ich aber auch meinen Pool neu durchscannen, weil diese Spiegelserver sind mit einer Packages-Datei und einer Packages-GZ und einer Releases-Datei aufgebaut. Der wird festgehalten, okay, in diesem Spiegelserver befinden sich die und die Pakete. Und genau, dann die Releases-Datei regelt dann noch Validität, also ob das wirklich alles mit den Hashsummen übereinstimmt. Und dann müsste ich natürlich, da ich ja in diesem Pool was nachgefügt habe, die Hashsummen einfach neu erzeugen. Wie gesagt, ich würde einfach erstmal, nachdem ich das Paket nachgefügt habe im Pool, mit dpkg scan packages diesen Pool durchscannen und würde dann eine neue Packages-GZ erstellen. Und würde damit dann die alte auf der DVD, auf diesem DVD-Image ersetzen. Einfach überschreiben. Und dann muss ich noch die Release-Datei bearbeiten, wie gesagt, wegen den Hash-Summen, weil ich ja Pakete nachgefügt habe, da dann MD5-Hash-Summe und SHA-1-56-512-Summen neu berechnet werden. Lässt sich wahrscheinlich auch automatisieren. Ich habe das jetzt bisher immer noch in einem händischen Prozess gemacht, manuell. Ist leider etwas aufwendig, das zu machen. Gibt aber auch, habe ich mir sagen lassen jetzt, Debian-Pakete, Debian-Tools, die das also automatisch zusammensetzen können, die es dann eben einfacher machen, so einen abgewandelten Spiegelserver zu betreiben. Dann möchte ich eben Presets anbieten und dazu muss ich erstmal Presets nach meinen Anforderungen erstellen. Also ich muss mich fragen, okay, was will ich auf diesem System drauf haben, wie soll es konfiguriert werden, welche Partitionierung möchte ich haben? Möchte ich vielleicht noch spezielle Preseed-Dateien, Konfigurationsdateien für RAID-Systeme anlegen, da vielleicht nur Single-Dist haben, möchte ich Preseed haben, wo eine grafische Oberfläche mit installiert wird, also in X11. Und da muss ich mir halt Gedanken drüber machen, Sie können dann innerhalb dieser Preseed-Dateien können Sie dann halt sowas einrichten wie den Root-Benutzer. Sie haben dann die Möglichkeit zu sagen, okay, Root-Benutzer immer mit dem und dem Passwort einrichten. Dann natürlich auch eine Frage des Setup-Assistenten, welche Frage wird vergeben, welches Passwort wird vergeben. Und das können Sie halt automatisieren, dass Sie wirklich immer nach so einer Standardinstallation wissen, okay, Root-Passwort ist jetzt mal wegen 1234. Ja, wissen Sie, okay, ich komme auf das System auf jeden Fall mit Root, sofort drauf, 1234, zack, eingegeben. Ja, wollen es danach natürlich ändern, aber für das Initialpasswort, das Sie. Dann muss ich diesen lokalen Spiegelserver, der ja auf Basis der DVD-1 erstellt wurde, in die Preseed-Datei eintragen. Hier ist ein Ausschnitt der Preseed-Datei, das würde dann halt so aussehen, dass ich einmal einen String Country auf manuell stelle, dann den Hostname halt auf die 192.168.1.1 oder welche IP auch immer der Raspberry Pi in dem Fall hat, richte. Und dann gebe ich halt noch an, vom Wurzelverzeichnis ausgehend des Webservers, okay. In welchem Verzeichnis liegt jetzt dieses abgewandelte DVD-Image? Weil ist es halt Debian 9 Image 64, 60-Bit-Image. Und wie gesagt, Sie können dann weitere Optionen nach Betrieb einrichten, Nutzer, Passwort, Partitionierung. Das lässt sich alles automatisieren. Dann wollen wir natürlich noch so ein Menü einrichten, wie wir es eben gesehen haben. Das geschieht auf Basis des WSA-Menü C32. Das kommt aus dem Paket SysLinux. Dann müssen Sie im Menü darauf achten, also das Menü ist eigentlich eine einfache Textdatei. Das zeige ich auch gleich nochmal so einen Ausschnitt, wie so ein Menü aufgebaut ist. Aber was dann halt wichtig ist, ist den Titel dafür angeben. Sie müssen halt betiteln, okay, wie heißt diese Installationsoption? Sie müssen den Pfad zum Kernel angeben, wo also der Kernel gefunden werden kann. Und dann gibt es noch ein Append. Da kann ich dann halt noch die Init-ID eintragen, wo liegt die? Kann sagen, okay, mach eine automatische Netzwerkerkennung, Tastatur-Layout setzt du von Anfang an auf Deutsch und Preseed-Datei, also die Vorkonfigurationsdateien, wo dann wirklich meine Einstellungen drinstehen, wie ich es haben will, muss ich halt angeben, liegt ja auf dem HTTP-Server, wird sich dann per HTTP geholt. Genau, und dann, wie gesagt, wir haben es eben gesehen, in groß sieht das so aus wie hier. Und unter der Haube sieht das dann aus wie rechts, das heißt also, ich habe die Option Label, gebe dann halt an Demon/SD64. Weil sage Menü Label, das ist dann das wirklich, was dann erscheint. Genau, Install Debian Stretch 64-Bit. Und ja, dann können Sie noch eine Beschreibung angeben unter TextHelp. In diesem Fall habe ich halt gesagt, okay, installiert hier Debian Stretch mit Single Disk 64-Bit. Sehen Sie, wie gesagt, Fahrt zum Kernel und den Append, das ist ein langer Rattenschwanz. Wie gesagt, InitRD wird angegeben. Tastaturlayout, dass ich in diesem Fall, weil ich es noch nicht signiert habe, unauthentifizierte Pakete erlaube, weil normalerweise ist so ein Spiegelserver ja über einen GPG-Schlüssel gesichert. Und in diesem Fall habe ich es halt erstmal so gemacht, da ich das mit der Signierung noch nicht gemacht habe, dass ich erstmal erlaube, dass unauthentifizierte Pakete installiert werden können. Nur zu dem Zeitpunkt. Und genau, Preseed-Datei sehen Sie halt, ist einfach die URL angegeben worden, wo eben auf diesem Webserver diese Konfigurationsdatei liegt. Dann habe ich jetzt noch, um das Ganze abzurunden und ein bisschen zu ergänzen, habe ich gesagt, okay, ich möchte noch ein Skript haben, was eben automatisch den DHCP-Server startet, was automatisch den TFTP-Server startet und was automatisch den Apache startet. Der Raspberry Pi hängt ja bei uns mit im Rechenzentrum und macht eigentlich normalerweise über eine DHCP-Adresse seine Updates. Das heißt, das hängt da mit produktiv, quasi produktiv mit dran. Das heißt, ich kann da nicht einfach den DHCP-Server anlassen. Deshalb muss ich erkennen, okay, hänge ich jetzt gerade im Sernet-LAN oder bin ich unterwegs im Einsatz? Und das muss der Pi halt erkennen. Und je nachdem, wenn er merkt, okay, ich kann jetzt hier mein DHCP-Gateway nicht pingen, dann heißt das wahrscheinlich, dass er unterwegs ist und gerade an einem Server hängt, der weiterleitet, der nicht weitermacht. Und wenn er merkt, okay, ich kann mein DHCP-Gateway nicht mehr pingen, fährt er halt automatisch seine DHCP, seinen DHCP-Service, seinen TFTP-Server und Apache. Also eine Vollautomatisierung, nach Starten des DHCP-Gateways. Das wird jetzt auch auf der rechten Seite auch ein bisschen klein, aber da kann ich eigentlich nochmal reinzoomen. Ich dachte, hier wird einfach ein Skript gemacht, da wird halt gesagt, der DHCP-Gateway ist sowieso. Dann habe ich eine kleine Funktion geschrieben. Okay. Wir pingen das dreimal, wenn du merkst, du kannst es nicht anpingen, dann gib 1 aus. Wenn du es anpingen kannst, machst du 0. Da müssen wir hier rechts nochmal reingehen, so ein bisschen. Egal, versuchen wir es jetzt mal so. Wie gesagt, was es einfach macht, ist halt, es wird über einen Service, Service IC, DHCP-Server, Status wird geguckt, Status DHCP-Server, genauso mit dem TFTP-Server und genauso mit dem Apache, wird halt geguckt, ob der läuft oder nicht. Und wird sich angeguckt, okay, welche IP-Adresse habe ich eigentlich gerade vergeben. Wenn ich also wirklich per DHCP diese DHCP-Adresse gekriegt habe, wird der seine Services runterfahren. Und wenn er also die 192.168.1.1 hochgefahren hat, dann wird er diese Services auch automatisch starten. Das sind ja einfach Fragen, die je nachdem, ob die IP-Adresse jetzt eben diese statisch konfiguriert ist oder die DHCP-Adresse ist, dann welchen Service hochfahren. Dann wären wir jetzt auch schon beim Fazit angelangt. Also Systeme lassen sich mit einem Raspberry Pi ohne großen Aufwand retten und neu installieren. Also wenn man das Gerät hat, natürlich. Also wenn das so eingerichtet ist, wie das ratzfatz. Wir sehen, dass der hier ist auch gerade im Bootvorgang. Der ist also jetzt auch gerade durch. Und das einzige Manko, was man halt hat, ist die Pflege dieses DVD-Archivs und dieses Servers, beziehungsweise auch das Modifizieren dieser Init-RD, dass das immer halt ein bisschen Aufwand ist, bis das ohne weiteres läuft. Oh. Sind die Quellen. Und wenn Sie also mehr darüber wissen wollen, können Sie mich auch gerne kontaktieren. Wir haben jetzt auch die Domain www.rescuefy.de ins Leben gerufen. Da werde ich mich jetzt heute Abend nochmal dran setzen, dass da überhaupt erstmal was steht. Das ist derzeit noch eine Weiterleitung auf sernet.de. Ab Dienstag werde ich mal da halt Geilen hochladen, dass wenn Sie mal auf dieses Image drauf gucken wollen, ich werde das ein bisschen reinigen, werde das da mal zur Verfügung stellen, dann können Sie sich das mal angucken, dann werde ich da auch weitere Materialien hochladen. Okay.
Gut, willst du jetzt noch mal das Ergebnis zeigen oder möchtest du jetzt gerne Fragen hören?
Ich kann noch einmal kurz hier drauf gucken, das machen wir doch nochmal. Ja. Ah, dumm. Okay. Dann aber es funktioniert hoffentlich. Jetzt mal gucken. Auch drin. Und wir können jetzt einfach mal versuchen, jetzt von diesem Spiegelserver, den wir eingerichtet haben, meinetwegen Vim nachzuinstallieren. Aber das sieht schon mal gut aus. Das war das, was ich gesagt hatte, dass das noch nicht signiert ist. Deshalb muss ich jetzt leider ohne Überprüfung was installieren, weil der Spiegelserver ist halt in dem Sinne dann nicht offiziell. Einen kleinen Moment dauern. Oder können Sie, wie gesagt, auf diesen Spiegelserver dann alle Pakete, die Sie brauchen, hinterlegen. Funktioniert auch. Okay.
Okay, Fragen. Ich gebe es mal so hoch, ich komme da nicht mehr so durch. Wir schlängeln uns so lang. Okay.
Ich hatte eine Frage, eine Idee. Wie schaut es aus, die Updates auf der SD-Karte mit zu hinterlegen, damit man gleich in Anschluss an die Station erstmal das System standbringen kann?
Das ist auch eine Idee, dass man die dann automatisch mal runterladen lässt, wenn die jetzt da sind, ja. Doch.
Frage zu dem Pi, den du da hast. Hat er eine RTC, einen Realtime-Clock drin? Oder wie machst du das unter Zeit?
Was hat er drin?
Eine Uhr, eine Echtzeituhr. Weil der normale Raspberry Pi, der hat ja keine Uhr drin. Und wenn du den hochfährst, dann hat er.
Das weiß ich
jetzt. Sie gehen auf Unix.
Aufgucken. Meinst du hier? Okay, ja, nee. Auf jeden Fall nicht den. Das kann auch sein, dass.
Ja, also der hat halt irgendeine alte Zeit, die er beim letzten Booten hatte. Im letzten Heim, da holt er sich dann die Zeit vom Zeitserver. Oder?
Also die Zeit vom. Ja, man. Ich. Ohne Internet, ja.
Noch zu lösen.
Ja, das wäre noch eine. Da müssen wir noch lösen.
Ja. Noch was anderes. Man kann ja auch noch einen DOS darüber booten. Das ist ja manchmal auch ganz praktisch, wenn man ja, BIOS-Updates ja, machen muss ja. Oder sowas. Also habe ich da irgendwas.
Also, könnte man. Ja, kann man noch andere Distributionen anbieten. Windows geht auch alles.
Eine Frage, wie löst du im Moment die Paketabhängigkeiten auf?
Also die Paketabhängigkeiten stehen in Debian-Paketen mit drin.
Also händisch lesen, wie die Abhängigkeiten sind und dann die lange Liste bauen.
Ja, quasi ist es gerade der Vorgang, ja.
Es geht sehr viel einfacher. Man kann bei apt-get, du sagst einfach apt-get install, gibst dann die Liste der Pakete an, die du installieren willst und dann gibt es eine Option Download Only. Und das lädt dann alle Pakete mit allen Abhängigkeiten runter und dann würde ich noch RepRepo nehmen, was dann aus diesen Debian-Paketen automatisch dir dieses Pool-Verzeichnis macht.
Ja, das ist gut.
Und vor allem das Auflösen der Abhängigkeiten übernimmt apt-get dann.
Das ist natürlich schön, dass das dann automatisiert ist, ja.
Kurze Frage, das Thema diesen partiellen Spiegelserver zu bauen, scheint ja doch relativ aufwendig zu sein.
Ja.
Was ist denn aus deiner Sicht der Grund dafür, das wirklich so zu tun? Nicht zu sagen, okay, der Rescue Pi ist dafür da, das System erstmal als Grundsystem zurück ins Leben zu bringen, dann hänge ich ihn in sein normales Netz zurück und mache über ein eventuell Skript oder ein Ansible Playbook oder was auch immer, ihn wieder in diesen Zustand, wie ich ihn haben möchte?
Das kann man natürlich so machen, dass man sagt, ich mache erstmal ein minimales System drauf und installiere dann über Internet meine Pakete nach, die ich haben will. Könnte man mit den Paketen von Vernet genauso machen, dass man eben sagt, okay, ich installiere das jetzt erstmal ohne die Vernet-Pakete und ziehe die dann nach. Das geht ja. Das war die Idee, das gleich eben von Anfang an so zu haben, aber da gebe ich dir recht, das kann man definitiv auch so machen, wie du es vorschlägst.
Wäre das einfacher aus deiner Sicht oder habt ihr das wirklich ganz bewusst so gemacht, weil ihr daraus große Vorteile seht?
Es ist halt nochmal ein kleiner Aufwand, wirklich ein kleiner Aufwand, halt in diese Pakete nochmal nachzuinstallieren von Vernet. Ich hätte es schön gefunden, wenn du wirklich sagst, okay, das ist eine Fire-and-Forget-Sache, ich installiere jetzt mit diesen Paketen, mit den Vernet-Paketen dieses System und wenn ich es dann aufgesetzt habe, sind diese Pakete von Vernet direkt mit drauf. Und das war halt der Gedanke dahinter.
Jo, danke.
Also ein Vorteil gegenüber dem Aufsetzen mit USB ist ja, dass ich dann mehrere Geräte gleichzeitig aufsetzen kann.
Zum Beispiel.
Deswegen die Frage, kann man den im Multicast-Betrieb laufen lassen?
Also ich habe das mal getestet. Kann auf jeden Fall mehrere Geräte gleichzeitig über diesen PXE-Server laufen lassen. Man kann mehrere Installationen parallel machen. Das funktioniert.
Kurze Anmerkung zum Multicast. Ich mache diese vollautomatische Installation. Da wird auch immer gefragt, wie ist das mit, wenn ich viele Rechner installiere, Multicast. Ich rate einfach davon ab. Wenn man Gigabit hat und wenn der Server, sagen wir, je nachdem, wie viel RAM er hat, hat er die Pakete einmal im RAM und dann gibt es gar kein Disk.io mehr, dann kann er einfach über Gigabit einfach die Pakete ausliefern. Das kann man mit sehr vielen Rechnern machen. Multicast muss man aufpassen, wenn man zum Beispiel einen einfachen Switch hat, dann macht der Switch gar nicht Multicast, sondern der kopiert einfach auch die Pakete. Also Multicast hört sich schön an, ist aber ein bisschen schwieriger und wenn es nicht wirklich notwendig ist, würde ich immer von abraten. Erstmal gucken, ob, und wenn das Netz, wenn dieses Gigabit-Netz voll ausgelastet ist, dann ist es nicht überlastet, sondern perfekt ausgelastet. Also erstmal einfach anfangen, würde ich immer raten.
Hier vorne war noch eine Frage, hatte ich vorhin gesehen.
Was sind die Unterschiede zwischen Phoenix und Knobix und warum wurde Phoenix gewählt?
Phoenix benutzen wir halt bei uns im Unternehmen standardmäßig, um eben so ein Rettungssystem zu booten. Das ist ein bisschen schlanker als ein Knobix, hat wahrscheinlich dann nicht ganz diesen Funktionsumfang, weil da dann eben bestimmte Pakete nicht mit ausgeführt werden. Aber sonst, wie gesagt, es sind Live-Systeme, also haben viel gemeinsam. Das heißt, Knobix ist ein bisschen größer, das wird mehr anbieten. Das ist halt ein schlankeres Rettungssystem.
Okay. Da ist noch eine Frage.
Würdest du es für machbar halten, noch über einen LTE-Stick zum Beispiel den Raspberry Pi als temporären Router aufzubohren, damit ich dann immer auch die Möglichkeit habe, direkt mir on the fly die Updates zu holen und auch mir dann diesen Mirror-Server sparen zu können, indem ich es direkt aus dem Internet ziehe?
Das wäre zum Beispiel noch eine sinnvolle Arbeit. Kann man natürlich machen. Ja, das könnte man sich vorstellen, ja. So realisierbar ist.
Was wird es auf der Homepage alles zu sehen geben, wenn es mal fertig ist? Also was kommen die ganzen Skripte und alles drauf?
Also ich werde da genau erstmal den Vortrag hinterlegen. Dann werde ich da nochmal das Image von diesem Raspberry Pi werde ich da hinterlegen, wie das da konfiguriert ist, damit Sie sich das mal angucken können. Und dann muss ich mal weiter schauen, was für Materialien da noch sinnvoll sind zu hinterlegen.
Ah, vielleicht nochmal eine persönliche Meinung zu. Möchte man nicht ein Minimal-System installieren? LTE-Stick machen. Aber ich finde es klasse, dass das Raspberry Pi drin ist. Das funktioniert in der Kneipe, selbst wenn man im Bierkeller ist. Kein Internet. War früher auch immer, wo es noch Schäppchen gibt. Hat schon Vorteile. Wenn man einmal nicht mag, dann.
Auf der anderen Seite.
Ganz blöde Frage. Wie schaltest du den Raspberry Pi aus? Einfach Strom ziehen?
Also du kannst einfach Strom ziehen. Da hatte ich mir auch schon Gedanken zu gemacht, dass man ja hier tatsächlich noch GPIO-Pins hat. Da habe ich mir gedacht, vielleicht machst du einfach einen Ausschalter dran und dann fährt er runter. Also wenn wirklich mal ein Kollege in Eile ist, den einfach mitnehmen will, ist vielleicht so ein Schalter nicht schlecht, weil ehe der sich darauf eingeloggt hat und den dann runtergefahren hat, das dauert zu lange. Also ein Ausschalter wäre vielleicht nicht schlecht. Also derzeit mache ich es so, SSH drauf und einmal runterfahren.
Oh, okay, wir hätten noch ein bisschen Zeit, da ist noch eine Frage.
Zum Spiegelserver, wenn ich keine speziellen Pakete brauche, also einfach das Debian Standard haben will, kann ich da einfach das ISO-Image, das du so schon am heruntergeladen habe, per Loop Device mounten und ins DFTP Directory.
Das geht also, dass ich das so minimal halte, dass ich es ohne Spiegelserver installieren kann, ja.
Gut. Gibt es noch eine Frage? Oh. Hätte vorher Frühsport machen sollen.
Vielleicht noch mehr eine Anmerkung, dass man mit einer ähnlichen Installation über dieses PXE-Boot eben nicht nur Systeme installieren kann, sondern eben auch Live-Systeme ausliefern kann, sodass man eben eine Art von Thin-Clients hat, die einfach kein installiertes Betriebssystem haben, sondern bei jedem Start sich ein Image runterladen und dann natürlich die Home-Verzeichnisse und so weiter über NFS einbinden, damit die natürlich persistent gespeichert werden. Aber man auf dem System quasi tun und lassen kann, was man will. Wenn man es neu startet, lädt es das Image neu aus dem Internet, eventuell sogar die geupdatete Version, und die sind quasi unzerstörbar. Das ist noch ein anderer Anwendungsfall für die gleiche Technik.
Okay, gut. Wenn es keine Fragen gibt, super Vortrag. Besten Dank. Okay. Genau.